SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Mit Christoph Schröder am Mikrofon. Schön, dass Sie zuhören. Heute mit einem Gespräch mit Martin Pieka über seinen Debütroman und über deutsch-polnische Klischees. Außerdem mit einer Würdigung der Schriftstellerin Petra Morsbach, die einen wunderbaren neuen Roman geschrieben hat und im Juni 70 Jahre alt wird. Und wir stellen unter anderem das neue Buch des Büchner-Preisträgers Lukas Bärfuß vor. Es wird sehr viel um Mütter gehen, so viel darf verraten werden. Die Musik kommt von der jungen britischen Sängerin Ray, die soeben ihr drittes Album vorgelegt hat. This Music May Contain Hope ist der Titel und Hope, Hoffnung, können wir alle gebrauchen. 500 steps left to make it to the front door. My red high heels click click for many two drinks. I feel my backbone threatened to greet the concrete below. Mean wants to be in Paris, drunk and alone. Where the phantom of a past love lingers in the crack zone. The cobblestones that I march on and it haunts me and it taunts me. Suddenly 2023, bei den Klagenfurter Tagen der deutschsprachigen Literatur, wurde Martin Pieka gleich mit zwei Preisen bedacht. Einer, der Kelag-Preis, kam von der Jury. Der zweite war der Publikumspreis für einen bemerkenswerten Vortrag, in den auch ein lauter Schrei integriert war. Ein Schrei der Befreiung, möglicherweise, oder auch der Überforderung. Mit Wänden sprechen, Pole sind schwierige Volk. So hieß sein Wettbewerbstext vor 3 Jahren. Ein Auszug aus einem Roman, der nun in der vergangenen Woche im Rowohlt Verlag erschienen ist. Vom Fällen eines Stammbaums ist der Titel des Romans und Martin Pieka ist nun bei mir im Studio. Herr Pieka, danke, dass Sie hergekommen sind.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Herr Pieka, Martin, die Hauptfigur Ihres Romans, hat große Gemeinsamkeiten mit Ihnen. Er wurde in Deutschland geboren, er wächst vaterlos auf, lebt mit seiner Mutter, die vor seiner Geburt aus Polen nach Deutschland gekommen ist, in sehr beengten Verhältnissen. Wir sind in den Nullerjahren, also im 21. Jahrhundert. Aber die Mutter sagt einmal einen bemerkenswerten Satz: Der Krieg ist nie vorbei mit einem Datum. Was hat sie geprägt? Was hat die Mutter erlebt?
Meine Mutter, und das habe ich dann auch auf die Figur übertragen, die Mutter der Figur Martin ist geboren im russischen Gulag. Das heißt, sie ist 52 geboren und eigentlich kann man ja damit sagen, dass sie ein Kriegskind ist, weil meine Großmutter dort war, Kriegsgefangene, weil sie Teil der AK, der Armia Krajowa, der Widerstandsarmee in Polen war und die Rote Armee hatte sie gefangen genommen und inhaftiert und sie hat 10 Jahre Gulag bekommen. Und dann ist natürlich meine These, auch als Historiker, dass jemand, der im Gulag geboren wurde als Kriegsgefangene, immer noch ein Kriegskind ist, auch 52 noch.
Und das sind natürlich auch Erfahrungen, die die Mutter dann an ihren Sohn weitergibt. Darüber können wir gleich vielleicht noch reden. Ich will vielleicht den Blick einmal drehen. Vom Fällen eines Stammbaums ist auch ein Buch über Deutschland, über den Blick auf dieses Land. Er ist, so habe ich den Eindruck, häufig von Scham geprägt, auch von Scham über die eigene Herkunft. Die Mutter war Mathematikerin. Ihr Studium wurde in Deutschland nicht anerkannt. Dort hat man nur das Abitur anerkannt. Sie hat als Pflegerin gearbeitet. Wie blickt sie auf dieses Land, auf dieses Deutschland?
Gleichzeitig einmal dankbar, weil die Mutter, sowohl meine als auch die in dem Roman, kam als Geflüchtete in die BRD, als es noch den Eisernen Vorhang gab. Damit hat man natürlich einmal versucht, sich zu befreien von diesen sozialistischen Repressionen. Aber gleichzeitig, und das ist für viele Migrantinnen so in Deutschland, gibt es dann hier Repressionen. Es gibt halt einfach auch die Möglichkeit, zum Beispiel den Beruf nicht wieder auszuüben. So, meine Mutter war Mathelehrerin und Lehrerin für Sonderpädagogik. Das durfte sie in Deutschland nie ausüben. Wobei man ja sagen würde, dass das eine qualifizierte Kraft ist. Gerade wenn man heute dasselbe Studium in Polen abschließen würde, würde man nur eine Sprachprüfung machen müssen in Deutschland und alles wäre anerkannt. Das ist aber nicht nur ein Deutschland-Polen-Problem, sondern es ist generell ein deutsches Behördenproblem. Und das bedeutet, dass man zwar hier sich eine große Freiheit erhofft hat in Deutschland, aber auch ganz viel Hürden bekommen hat.
Hat Ihre Mutter trotzdem auch von dieser Freiheit etwas gefühlt, die sie sich hier erhofft hat?
Ja, hat sie. Und zwar gab es hier schon mal weniger Überwachung. Meine Mutter wurde in Polen auch überwacht vom SB, vom Geheimdienst. Die gab es hier zwar nicht, aber meine Mutter hatte dauerhaft immer noch Angst vor dieser Überwachung. Das heißt, was ich halt gesehen habe, ist, dass manchmal einem auch einfach die Vergangenheit nicht loslassen kann, auch wenn es kein Indiz dafür gibt, dass es hier irgendeine Form von Überwachungsstaat gibt.
Das führt ja beispielsweise auch dazu, dass der Sohn im Roman, Marcin, im Alter von 27 Jahren, also dann im Jahr 2017, zum ersten Mal, als er nämlich deutscher Staatsbürger geworden ist, den Entschluss fasst, er fährt nach Polen und von der Mutter auf die übelste Weise bedroht und beschimpft wird. Nämlich, du bist nicht mehr mein Sohn, wenn du das machst. Was schwebt da mit? Was steckt da drin hinter dieser Angst der Mutter, dass der Sohn in dieses Land zurückfährt?
Ja, ich glaube, was ich manchmal empfinde, und das ist auch bei der Romanfigur so, ist, dass es diese Scham gibt über Deutschland, nicht weil einfach Deutschland per se schlecht ist, sondern weil man halt irgendwie lernen muss, mit dieser Vergangenheit und allem umzugehen. Und bei meiner Mutter schwang eben dasselbe mit Polen. Ne? Also sie wollte dann ihr Leben lang keine Polin mehr sein. Das war der Staat, dem sie angehörte offiziell, aber der ihre Mutter diskreditiert hat. Meine Großmutter, die war dann nämlich erstmal Kollaborantin. Mhm. Das war dann von der Roten Armee so vorgegeben. So werden diese Leute genannt, die von der AK festgenommen werden. Und das heißt, es war sozusagen ein Land, das seine eigenen Bürgerinnen nicht will. Und ich glaube, das hat meine Mutter sehr, sehr stark geprägt und bis zum Ende einfach nicht mehr losgelassen. Das hat sie so traumatisiert, dass sie damit auch nicht gut umgehen konnte. Und natürlich bin ich in anderen Verhältnissen aufgewachsen. Für mich war das immer irgendeine Form von ferner Heimat, die man eigentlich nicht kennt.
Sie haben für Ihren Roman eine erzählerische, auch sprachliche Entscheidung getroffen. Das war schon in Klagenfurt damals bei Ihrer Lesung zu hören. Nämlich, Sie haben sich dazu entschlossen, die direkte Rede der Mutter, und es gibt sehr viele Dialoge zwischen Mutter und Sohn in diesem Buch, die direkte Rede der Mutter, ich sage mal ungeschützt, also quasi in Lautschrift wiederzugeben. Warum war diese Entscheidung wichtig und richtig für Sie?
Da spielen mehrere Punkte eine wichtige Rolle. Einmal wurde mir ganz häufig gesagt, Dialogromane gehen nicht gut. Und ich bin ein sehr trotziger Mensch. Ich sage dann, gut, dann mache ich es erst recht.
Ja.
So. Und dann war auch die Frage, wie macht man das? Wie macht man einen Roman, in dem viele Dialoge vorkommen, interessant? Einmal ist die sprachliche Ebene meiner Mutter, finde ich, sehr interessant, weil sie bestimmte Wörter anders betont, anders ausspricht, auch anders wählt. Und das ist schon interessant, allein von der Wortwahl her. Und dann ist mir auch ein Anliegen, als Schriftsteller würde ich immer behaupten, Literatur fängt nicht beim Schreiben an, sondern beim gesprochenen Wort. Und an diese Sprachebene halte ich mich gerne. Ich orientiere mich wirklich gern daran, wie Menschen über etwas reden. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und da habe ich einfach eine Freude dran, das zu analysieren, auseinanderzunehmen, neu zusammenzusetzen. Und da geht es mir dann auch am Ende gar nicht darum, hat meine Mutter das alles so gesagt, sondern welche Verhältnisse werden dadurch aufgemacht, dass das die Dialoge sind, die im Buch beleuchtet werden. Und da dachte ich mir eben auch, nee, das muss auch ihre Sprache sein, die zum Tragen kommt. Und das ist ja auch symbolisch gesprochen, vielleicht nicht real, aber die Sprache, die man im Alltag erlebt, ganz häufig.
Und es ist natürlich eine Sprache, die sehr originell ist, eben gerade dadurch, dass jemand nach Worten und nach Bedeutungen erst sucht und dadurch vielleicht auch ganz neue Bedeutungen aufschließt, habe ich den Eindruck
manchmal. Ja, ich habe auch das Gefühl, es sind ganz, ganz viele lustige Wortwitze mit drin, aber ich hoffe, dass es so rüberkommt. Als Autor ist es immer einfach zu behaupten, ich habe ein lustiges Buch geschrieben.
Aber doch, ich glaube, das ist tatsächlich so und es konterkariert natürlich auch ein bisschen die Schwere, die ja oft in diesen Erzählungen drin steckt. Ich habe mich nur gefragt, der Roman setzt ja ein zu einer Zeit in Deutschland, als der Polenwitz schon so eine Art Hochkonjunktur hatte. Also wir erinnern uns an Harald Schmidt, Dirty Harry, der permanent Polenwitze gemacht hat und die ja dann für eine gewisse Zeit auch Kult waren, kann man sagen. Wie hat sich das damals auf Sie persönlich als Jugendlichen ausgewirkt, der das miterlebt hat und wahrscheinlich sich das auch in der Schule und sonst wo permanent anhören musste?
Ja, in der Schule war man immer dann irgendwie der Dieb.
Klar.
Dieses unglaubliche Klischee. Ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so mein Anliegen gewesen, aber dann geworden, dass man eben auch zeigt, dass Polen auch einfach eine komplexere Kultur sein können als Klempner, Pflegerinnen und Putzfrauen. Was man so in den Klischees immer hat oder Autodiebe oder was auch immer man jetzt noch für Klischees aufmachen will. Sondern eigentlich ist das Lustige ja auch, dass ich dem vollen Klischee einfach damit entgegentrete, dass es eigentlich Nachbarvölker sind, die fast keine Ahnung voneinander haben. Und ich würde sogar behaupten, dass Deutsche weniger Ahnung haben über Polen als Polen über Deutsche. Und das ist irgendwie irre, weil man Nachbar ist und man hat keine Ahnung. Und das provoziere ich, glaube ich, auch ein bisschen mit den Texten und ja, versuche was offen zu legen, was meiner Meinung nach eigentlich schon lange da ist.
Das ist ein guter Gedanke. Ich komme nochmal zurück auf die Situation in der Wohnung zwischen Mutter und Sohn, die sich ja zunehmend verschärft. Ich glaube, man kann das verraten, die Mutter trinkt sehr viel, die Mutter ist depressiv, sie wird krank, sie hat eine Krebsdiagnose und Marcin pflegt sie, sehr aufopferungsvoll, muss man sagen, aber er ist auch überfordert. Einmal schreit er sie an, als sie fragt, warum machst du das jetzt nicht oder das jetzt nicht, und er sagt, weil ich nicht nur für dich lebe. Ja, ich frage mich, wie Sie das gesehen haben, wie sich Marcin im Schatten dieser dominanten Figur und auch im Schatten der Traumata, die sie weitergibt, weiterentwickelt, selbstentwickelt zu einem ja auch sehr originellen und sehr gefestigten Ich.
Also ich hatte am Anfang das Gefühl, ist die Erzählinstanz Marcin nicht vollkommen flach, wenn es so viel um die Mutter geht? Und beim Schreiben ist tatsächlich eine Sache, die im Prozess entstanden ist, ist mir aufgefallen, dass es eine Figur ist, die sich auch widersetzt, die auch Widerstände leisten will. Die Mutterfigur hat häufig Angst vor Widerständen, die versucht eher in die Vermeidung zu gehen und Marcin viel eher in die Konfrontation. Gar nicht auf gewaltvolle Art und Weise, sondern auch einfach nur Themen anzusprechen, die vielleicht unangenehm sind in dem Moment. Und dahingehend, diese Konfrontation führt aber dazu, dass es eine Form von Reflexion gibt für Marcin, in der die Figur einfach sich selbst fragt und erkennt, wer will ich eigentlich sein? Welcher Mensch möchte ich werden? Und damit dann auch anfängt, mit den Posttraumata, wie man sie jetzt nennen könnte, umzugehen. Das sind ja auch alles noch Sachen, die aus dem Krieg und aus der Nachkriegszeit einfach weitergegeben wurden, wo die Figur dann irgendwann erkennt, das ist absolut von meiner Mutter. Und wie möchte ich damit umgehen? Weil ich glaube, auch eine der Standardängste, die ich hatte und die ganz viele Menschen haben, ist, bin ich nicht eigentlich nur das Abbild meiner Eltern?
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich auch ein Buch, das damit arbeitet, wie man Abnabelung glücklich vollzieht, aber auch sieht, dass nicht alles, was weitergegeben wurde, schlecht ist, aber man schon selbst dran arbeiten kann, was übernimmt man eigentlich von den Eltern?
Es gibt ja einige Gegenwelten auch im Roman, in die Marcin sich hineindenkt. Also Musik, New Metal spielt eine sehr wichtige Rolle. Das Gaming, vielleicht dann zunehmend weniger, aber vor allen Dingen auch das Schreiben. Sie selbst haben ja auch, bevor Sie dieses Buch geschrieben haben, mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Das heißt, Sie kommen von der Lyrik. Und auch Marcin fängt an zu schreiben und hat erste Erfolge. Und es heißt im Roman, das Schreiben habe ihn vor dem Wahnsinn bewahrt. Was hat das Schreiben dieses Romans für Sie bedeutet?
Ist immer die Frage, ob das sehr therapeutisch für mich war, weil da sehr viel aus meiner eigenen Biografie steckt. Deswegen mag ich tatsächlich aber mehr das Wort autofiktionales Schreiben, weil man beim Aufschreiben immer was verändert. Es geht mir ja auch nicht um Wahrheitsgetreue, sondern es geht mir darum, Vernetzung und Systeme zu schaffen, die in der Welt vorhanden sind. Also im Prinzip die Brücke zu schlagen zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und individuellen Lebenswelten. Und was es für mich getan hat, ist, dass ich sehr viel über mich selbst gelernt habe und sehr viel gelernt habe zu verarbeiten, allein deswegen, weil ich lernen musste, wie drücke ich eine Sache aus, nicht nur damit sie nicht missverstanden wird, sondern damit ich merke, welche Perspektiven stecken da alle drin. Und das zu realisieren hat sehr viel gekostet, sehr viel Schreiben und sehr viel Arbeiten und Überarbeiten. Das ist nämlich überhaupt nicht so, dass ich ein Genie bin, das sofort etwas hinschreibt, sondern ich schreibe viel hin, streiche dann weg, überarbeite, vernetze neu. Und das hilft, weil man dann selber auch irgendwann erkennt, in welchen Strukturen man eigentlich denkt. Und manchmal schafft man es dann sozusagen auf diese Metaebene des, oh, ich lerne jetzt, wie funktioniert mein Denken eigentlich? Und das hat mir sehr gut getan und meinen Therapeuten ein bisschen in die Weißglut getrieben, weil viele seiner Tricks hatte ich sozusagen selber schon umgesetzt. Und da war dann in therapeutischer Behandlung immer die Frage, ja, was hilft denn noch? War am Ende trotzdem sehr gut, aber es fand ich schon lustig, dass ich im Prinzip sehr viel durch Poesie und Literatur gemacht habe, was in Psychotherapie auch getan wird.
Und das Ergebnis dieses Denkens und dieser Arbeit liegt nun vor uns auf dem Tisch. Vom Fällen eines Stammbaums heißt der erste Roman von Martin Pieka, der in dieser Woche im Rowohlt Verlag erschienen ist. Herr Pieka, ich wünsche Ihnen viel Erfolg für den Roman und danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Einen wunderschönen Tag wünsche ich noch.
Been so many months that I haven't called. Seems there's always something more important on my to-do list. All that I'm missing, chasing everything I lack, granddad. It seems I dwell on what I don't have instead of what I do. And it's weird that I wear lipstick and put a kiss on the back of my hand, so I can see what my love looks like when I'm alone. But how are you, granddad? Do you get lonely too, granddad? 'Cause right now I could use a call home. I just wanna be free.
you see, like a child rolling down a hill in a field of gold and green, where every burden that weighs on me will fall away like a soft rain and fall into a stream in a field of gold and green. I wanna be rid of the nothingness. Wait for me in the living room. Do you still play the piano, Granddad? Play me something, play me Claire de Lune. My goodness me, where did all the time go? When did I go from being a kid, my mum tucking me into bed, to this grown-up Granddad? Is this as good as it gets? My other pillow's never touched, it gathers dust, and yet I'll pray to Jesus that the sinking feeling won't succeed, and I'll have a zest for life like when I was 18. You see?
You see?
Sie hören das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Heike Geißler, geboren 1977 in Riesa, machte vor 12 Jahren mit ihrem Band Saisonarbeit auf sich aufmerksam. Ein Buch, in dem sie von ihrer Zeit als Aushilfskraft in einem Amazon-Logistikzentrum erzählte. Der Mensch, die Arbeit, der Kapitalismus, das sind Geißlers Themen, über die sie aber nicht in einer streng realistischen Sprache schreibt. Sie sucht nach poetischen Lücken in einer insgesamt eher verzweifelten Gegenwart. Ihr neuer Roman ist ein Wagnis. Michaela Kohlhaas heißt er, schreibt sich also heran an eines der großen Werke der deutschen Literaturgeschichte. Ob und wie Kleist und Geißler zusammengehen, das weiß Eva Eichner.
Heike Geißlers Michaela Kohlhaas spielt in Leipzig. Dorthin will schon Kleists Rosshändler reisen, bevor er an einem Grenzübergang willkürlich aufgehalten wird und das Unrecht, das weiteres Unrecht generiert, seinen Ausgang nimmt. Gemessen am Original fehlt Geißlers Roman vor allem die dramatische Wucht. Schon der Ausgangspunkt wirkt auffallend schwach motiviert. Eine Frau entscheidet sich plötzlich für die Obdachlosigkeit, weil ein Immobilienhai einen Plattenbaublock frisst. Inklusive ihrer Lieblingskneipe, die Tronkenburg heißt. Ein oberflächlicher Brückenschlag zu Kleist. Diese unverhältnismäßige Reaktion nachzuvollziehen fällt schwer. Bei Kleist beginnt die Katastrophe mit einem Verbrechen. Die Rechtssache war in der Tat klar, heißt es dort. Michaela Kohlhaas' Untergang hingegen folgt keiner tragischen Verkettung. Liest man diese formale Schwäche als Aussage, ist der Roman durchaus gelungen. Erzählt wird das 12-monatige Ableben von Michaela Kohlhaas, die zuerst obdachlos, dann krank, dann abgehärtet, pöbelnd und friedlich zugleich und am schönsten ein Waldwirt.
Das ist alles meine ganz echte Abgenutztheit. Das ist alles mein fettiges, ranziges Haar und mein saurer Geruch. Das ist alles mein Wachstum und mein Zerfall. Das ist alles mein Schmutz. Ich habe niemanden und nichts bezahlt, mir das Antlitz der Abnutzung, der Benutzung zu geben. Das war ich alles selbst. Jede Zelle und jede Faser echte Abnutzung, echter Verschleiß, echtes Aufbäumen gegen jeden Status quo.
Das letzte Jahr der zum Erzählzeitpunkt bereits verstorbenen Michaela Kohlhaas wird von einer Kontrastfigur erinnert. Einem Ich. Weiblich, vom Alltag überfordert, aber funktional und bequem. Ohne Outdoor-Kompetenz und den nötigen Mut auszubrechen. Dieses Ich begegnet Michaela Kohlhaas auf einem Friedhof, wo Kohlhaas als stellvertretende Verwalterin arbeitet. Eine Bekanntschaft von Gleichgesinnten, bis Kohlhaas sich von ihrem geregelten Leben losreißt und ihren Innenraumkörper obdachlos werden lässt, verwittern, zerfallen. Das erzählende Ich bleibt ihr einziger Ankerpunkt in der sogenannten Normalität. Kohlhaas meldet sich mit irritierenden WhatsApp-Nachrichten bei ihr oder bei uns. Das Ich bietet nämlich reichlich Identifikationspotenzial oder eine Anleitung zur Selbstkritik. Michaela Kohlhaas vollzieht anders als ihr literarischer, männlicher Vorfahre kein mörderisches Geschäft der Rache, wie es bei Kleist heißt. Sie hält sich fern von Geschäftigkeit und handelt nur mit Nicht-Sterben-Zertifikaten oder richtiger dem Tod. Geißler ist eine beinharte Gegnerin des Kapitalismus. Was sich vorerst am Beispiel einer Systemsprengerin platt andeutet, geht wunderbar auf in der Formel:
Sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen, ist tatsächlich unmöglich. Aber das Ende des Kapitalismus zu vollziehen, ist leicht.
Auf der Handlungsebene wird dieser Vollzug mit der selbstgewählten Obdachlosigkeit der Protagonistin so beiläufig angestoßen, dass man sich über das billige Movens ärgert.
»Schnarch«, sagte sie und rief, »ich bin nicht vorbereitet.« »Ja«, rief sie, »zugleich bin ich bestens vorbereitet und stelle fest, die Vorbereitung, die schon mein ganzes Leben lang anhielt, läuft nun auf Schnarchen, Liegen, Grunzen hinaus. Und ich schwöre, das ist eine Menge.«
Michaela Kohlhaas stinkt, ist laut, im Weg und auch mal kriminell. Sie lebt zivilen Ungehorsam und damit eine Lebensweise, die der Text als Maßnahme heranträgt, um die kranke Gesellschaft durch Nonkonformismus ins Wanken zu bringen. Oder zumindest zu stören, koste es ihr Leben. Die Ich-Erzählerin schaut bewundernd zu oder geflissentlich weg, wenn sie Kohlhaas Nummer für die Zeit ihres Urlaubs blockiert, um sich nicht unterbrechen zu lassen. Michaela Kohlhaas bricht in ihr Leben ein und bringt sie auch in Versuchung, selbst daraus auszubrechen. Der Erzählerin gelingt das aber im Gegensatz zu Michaela Kohlhaas nicht.
Aber ich war nicht gut im Gehen. Ich war besser im Bleiben.
Oder brutaler.
Wenn ich ehrlich war, dachte ich immer lieber an sie zurück, als dass ich ihr wirklich begegnete.
Die letzte Konsequenz trägt nur die Romanheldin. Einer gültigen Logik, einem Kausalzusammenhang, wie man ihn sich beim Lesen wünscht, zeigt Kohlhaas die Zunge.
Sie war auf Löcher und Lücken aus, auf Bruchstellen, auf Schäden in den Argumentationsketten und feindseligen Klein- und Großarchitektur.
Um diese Wirkung als Roman zu erzielen, konstruiert Geißler keine schlüssige Handlung. In die dabei entstehenden Risse pflanzt sie Pointen, die funktionieren. Gleichzeitig scheitert sie wagemutig an der selbstgewählten literarischen Referenzgröße. Heinrich von Kleist ist ein Meister der spannungsvollen Handlungsführung. Er muss auch nicht, wie Geißler, auf dutzenden Seiten Figuren als eigentlich brave Töchter und Staatsbürgerinnen charakterisieren. Kleist gelingt das in einem Satz. Und mehr noch, er macht den Widerspruch, Michael Kohlhaas sei einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit, von Anfang an plausibel. Geißler nahmt Kleist im Stil ungelenk nach, nennt Michaela Kohlhaas wiederholt beispielhafte Frau und ist nicht nur in ihrer Betonung des exemplarischen und als Exempel dienenden Lebens der großen Frau des Jahrhunderts repetitiv. Die Erwartung, die Kleist am Anfang einmal schafft und dann meisterhaft einlöst, das Rechtsgefühl aber machte ihn zum Räuber und Mörder, retardiert Geißler ständig. Was nervt, aber seinen Zweck nicht verfehlt. Zu irritieren.
Eva Eichner sprach über Heike Geißlers neuen Roman Michaela Kohlhaas, der in dieser Woche im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Did you know the odds to be born on this earth's 1 in 400 trillion? I conquered those odds, yet I can't conquer. Leaving this house, I eat, sleep, scroll and work. But there has to be more than just me existing. There is thinking, there's not enough wine in the fridge to unleash me in this feeling. Fiends for some feminine healing. By that I mean I called my girls and said SOS. Pick a dress, pick a time and an address. But we are going out tonight. Send a call out, send a call out. Calling all my baddest women, it's about to go down. Click, 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 symphony, I need that. Click, 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 symphony, I love the sound of it. Who let the girls out? I did, darling. She's empowered by the sound of us marching. Her legs are hurting, but her back is still arching. And this sound reminds me that it's going to be alright. And I never could have guessed, I started my morning in tears. Got a great waterproof mascara I can recommend. I should try my luck in Hollywood and find some auditions. Because the way I fake this mic will pay the mortgage and the rent. I climb into my lonely throne before my TV. I feel alone, I feel like no one really needs me. So thank you, Carly, for having a sixth sense and for calling to remind me. We don't settle for depression on a Friday night. I need a pep talk, I need a hug, I need a dance floor. I got one little life, I need to get out the house more and really start living it. Heavy as the burdens that are weighing on me. I will lay them down under some pink and blue lights. Call my girls and say it as always. Make a dress, make a time and an address for me. All going out. Send a call out, send a call out. Calling all my baddest women, it's about to go down. Click, 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 symphony, I need that. Click, 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 symphony, I love the sound of it. Jim, Jim.
Jimmy Choo, it's time to open up the closet. It's a sad sight to see my never blown it. Gather cobwebs. Why I'm like an alien in every dress I try. Sigh, let me turn my music louder and pretend it's fine.
Everything that's hurt me left, they gave up on me. Am I just a product of everything that was done to me? Run to me, come to me, someone bring the sun to me. I can see the glimmer of the girl who once believed.
Ray war das mit der Click-Clack-Symphony, ein Song, der in Zusammenarbeit mit dem Filmkomponisten Hans Zimmer entstanden ist. Der Schweizer Lukas Bärfuß ist in komplizierten Verhältnissen aufgewachsen, in der Schweiz, in einem Land, in dem es keine Armut geben dürfte, wie er selbst einmal gesagt hat, hat er 4 Jahre lang auf der Straße gelebt. Dann fing er an zu schreiben. 2019 wurde er mit dem Büchnerpreis ausgezeichnet. Mit Vaters Kiste hat Lukas Bärfuß vor 4 Jahren ein Buch über seinen Vater geschrieben. Nun widmet er sich in Königin der Nacht seiner Mutter. Holger Heimann hat Königin der Nacht gelesen und Lukas Bärfuß zum Gespräch getroffen.
Eine Königin war die Mutter von Lukas Bärfuß immer nur für wenige Stunden. Nachts, wenn sie als Barfrau im Dunstkreis der Prostitution arbeitete und die Würdenträger von Thun im Berner Oberland sie umschwärmten. Eigentlich sah ihr Leben ganz anders aus. Tagsüber reinigte sie in einem Autohaus die Wagen, die aus der Reparatur kamen. Später, als sie älter wurde, weniger schön und verführerisch wirkte, arbeitete sie als Putzfrau und Wäscherin. Als das Geld nicht mehr reichte, wanderte sie in die Dominikanische Republik aus. Ihren Sohn hat sie als Ballast angesehen. Sie wollte keine Mutter, sondern frei sein. Der junge Lukas Bärfuß landete mit 15 Jahren auf der Straße und war fortan auf sich allein gestellt. Nach ihrem Tod reist der längst erwachsene Sohn und Schriftsteller, der lange keinen Kontakt zu seiner Mutter hatte, in das ferne Land.
Der Sohn findet die Nachricht im Schlafzimmer an der Callejon im Bert. Es ist ein rosa Bankauszug. Guthaben am Vorabend ihres Todes 60 Franken. Er rechnet. 60 Franken geteilt durch die 13 Tage bis zur nächsten Rente, das ergibt 4 Franken und 60 Rappen. Das entspricht in diesem Land einer kleinen Mahlzeit im Restaurant, einer Tasse Kaffee in einer schicken Bar, einem Kinoticket.
Mit dem Blick auf den Bankauszug und dem Nachdenken darüber, wie sich mit so wenig Geld leben lässt, beginnt das faszinierende, kurze Buch von Lukas Bärfuß über seine Mutter. Es ist nach dem Titel Vaters Kiste, der von der traurigen Hinterlassenschaft des abwesenden kriminellen Vaters erzählte, der zweite autobiografische Essay des Autors. Was hat ihn dazu bewegt, noch einmal zurückzukehren zu schwierigen Familienverhältnissen?
Nach Vaters Kiste oder eigentlich schon während der Arbeit an Vaters Kiste war mir das klar. Ich wusste, dass ich da nicht mehr ausweichen mochte und konnte. Und dann war es auch eine Sache, die ich für unsere Kinder gemacht habe. Es ist eigentlich auch ein Brief an meine Kinder. Und die hatten keine Gelegenheit, ihre Großmutter kennenzulernen. Und ein Schriftsteller schreibt dann halt ein Buch.
Es ist eine Erkundung, hart und schonungslos, die zurückführt in die entbehrungsreiche Kindheit des Autors. Der Heranwachsende wird von der Mutter an einen Bauern verkauft und muss auf dem Hof wie ein Sklave schuften. Während später die Freunde auf der Straße an Heroin sterben, wird er von allen guten Engeln behütet. Lukas Bärfuß erzählt das knapp, präzise, in geschliffener Prosa. Doch vorrangig geht es um seine Mutter. Der Essay ist eine forschende Auseinandersetzung mit deren Lebensumständen, mit den sozialen Bedingungen einer alleinerziehenden, armen, einfachen Frau in der Schweiz der 1970er und 80er Jahre.
Der entscheidende Maßstab für den Stellenwert eines Menschen in diesem Lande war und ist sein Vermögen, Geld. Meine Mutter hatte zu wenig, ob sie das verstanden hat. Sie hat es gefühlt, aber sie hatte keine Bildung, um die Zusammenhänge zu erkennen. Sie trat nach unten, nicht nach oben. Und beim Anblick eines Starken, eines Erfolgreichen, bekam sie weiche Knie. Nicht Angst, Bewunderung befiel sie.
Für Lukas Bärfuß lässt sich das Verhalten seiner Mutter zwar nicht komplett aus der sozialen Situation erklären, aber zu einem guten Teil. Von den Zufällen, die ihr Leben auch bestimmten, weiß er zu wenig. Die gesellschaftlichen Umstände hingegen hat er penibel recherchiert. Bärfuß hat sich häufiger schon als scharfer Kritiker der Verhältnisse seines Heimatlandes hervorgetan. Jetzt attackiert er die Schweiz als ein Land, das nicht die Armut bekämpft, sondern die Armen.
Die schweizerische Gesellschaft ist immer noch sehr hart mit Menschen, die sie als nicht produktiv definiert hat. man sieht das, also seit der Gründung des Bundesstaates ist das wirklich eine ununterbrochene Linie, ja, dass man die Menschen am untersten Ende der Gesellschaft einfach verfolgt und einen sehr großen Druck auf sie ausübt. Und das hat natürlich auch Wirkungen in die oberen Regionen der Gesellschaft, weil man weiß natürlich, was einem droht, wenn man nicht produktiv ist in diesem Land.
Fesselnd sind indes weniger die gesellschaftskritischen Einlassungen als vielmehr der Prozess einer Annäherung des Sohnes an die verstorbene Mutter, den das Buch fast beiläufig nachvollzieht. Parallel dazu unternimmt Lukas Bärfuß eine schonungslose Selbstbefragung.
Ich glaube, mir hat am Ende auch die Empathie gefehlt für meine Mutter. Und diese fehlende Empathie hatte etwas zu tun mit der fehlenden Empathie unserer Gesellschaft.
Zu ihren Lebzeiten sieht der Sohn die Mutter nur als Täterin, vor der er sich in Sicherheit bringen muss. Erst nach ihrem Tod steht Lukas Bärfuß auch ihre Bedürftigkeit und Schwäche, ihr Ausgeliefertsein vor Augen. Auch formal wird dieser Erkenntnisprozess deutlich. Während anfänglich nur von einem Sohn und einer Mutter die Rede ist und so eine große Distanz zum Ausdruck kommt, mündet das Buch schließlich in ein Ich und ganz zuletzt auch in einen Namen, Ursula. Königin der Nacht ist ein bewegendes Zwiegespräch mit einer Toten. Es ist eine Geschichte, die mit dem Sterben erst beginnt.
Holger Heimann über Lukas Bärfuß neues Buch Königin der Nacht, das im Rowohlt Verlag erschienen ist. This is a sad song, though it feels happy. It is not happy at all, in fact, it makes me so, so sad to sing this song. But I must sing it for you anyway. This song is called Goodbye Henry, and I wrote it about a boy, a very lovely boy, and his name isn't even Henry, but I'm just trying to be respectful. We don't talk anymore, could be next door, wouldn't even know. In another life we could have made it, but in this one we let go. And I remember last time I seen him, it was a devastating day at the railway tavern, my local, and we had no words to say. So I sipped my gin in silence, and I kissed the man goodbye, and we dried each other's tears, and I told him, Henry, oh, I wish you only love and happiness. And I'm swallowing tears as I'm watching you drive away through my window. I don't want you to go. How could I, baby? I do hope you'll try your best and you'll drink a little less. Just breathe in, Henry. Maybe one day we could try again. In case your sorry heart is also breaking, in case you're driving to work and every bloody left turn you take just so happens to be down memory lane, and is that pain the aching kind? Am 1. Juni feiert die Schriftstellerin Petra Morsbach ihren 70. Geburtstag. Sie ist eine Autorin, die ihre Bücher sehr genau recherchiert und die sich im immer schneller drehenden Literaturbetrieb viel Zeit lässt für ein neues Buch. 2017 erschien ihr letzter Roman Justizpalast, ein herausragendes Werk, das mit dem Wilhelm-Raabe-Preis ausgezeichnet wurde. Nun gibt es einen neuen Roman von Petra Morsbach. Er ist in dieser Woche erschienen und heißt Orion. Über ihn und über Petra Morsbachs Schreiben möchte ich mit dem Wiener Essayisten und Kritiker Paul Jandl sprechen. Er war Mitglied der Jury des Ingeborg-Bachmann-Preises und ist auch als Juror in der SWR-Bestenliste vertreten. Er kennt und schätzt das Werk von Petra Morsbach und ist nun im Studio. Paul Jandl, guten Tag.
Hallo, Herr Schröder.
Herr Jandl, Orion erzählt eine vermeintlich völlig unauffällige, unspektakuläre Frauenbiografie über gut 6 Jahrzehnte hinweg. Aber es kommt ja immer drauf an, was man daraus macht. Nora Meyer heißt die Hauptfigur. Was erfahren wir über ihr Leben?
Ja, Sie sagen es, es kommt immer darauf an, was man daraus macht aus seinem Leben. Und diese Nora Meyer macht aus ihrem Leben einen Roman und das ist der Roman, den wir lesen können. Der hat 400 Seiten, was nicht wenig ist, aber ein Leben ist auch nicht nichts. Und was wir aus ihrem Leben erfahren, ist eben auch sehr, sehr viel. Das kann nach außen hin unspektakulär wirken, ist es aber im Inneren nicht, weil das, was wir aus dem Inneren dieses Lebens erfahren, kommt sozusagen aus dem Herzen von Nora Meyer. Sie kommt vom Land, sie ist in einigermaßen behüteten Verhältnissen aufgewachsen, hat sozusagen die Bruchlinien menschlicher Psyche kennengelernt. Da gibt es interessante Details. Sie geht dann in die Stadt nach München, studiert dort und entwickelt ein Interesse sonderbarerweise für Archive. Also diese junge Frau ist in München unterwegs und kommt ans Bayerische Haupt- und Staatsarchiv. Dort beginnt sie sich zu interessieren für die Arbeit und beginnt sich auch für die Menschen zu interessieren, die dort tätig sind. Und das sind einigermaßen lebensecht schrullige Archivare, unter anderem ein gewisser Theseus Dellendrücker, mit dem sie so ein bisschen rumflirtet, da wird aber nichts draus. Sie geht dann weg, wird Lehrerin an einer Schule in Eichsee. Dann später kommt es doch zu einer Begegnung, zu einer weiteren mit Herrn Dellendrücker. Es wird eine Ehe daraus, es entsteht ein Kind in dieser Ehe. Die Ehe ist nicht die glücklichste, weil sozusagen eine gewisse Zuwendung körperlicher Art fehlt. Ein interessanter Aspekt des Romans. Dann gibt es immer wieder einen Zeitraffer, über die Jahrzehnte hinweg eine schwere Niereninsuffizienz wird schlagend. Nora Meyer kommt in die Reha, lernt dort wieder neue Menschen kennen. Und rundum ist sozusagen das Feld ausgeleuchtet. Die teilnehmenden Personen an dieser Biografie werden aufs Genaueste beschrieben.
Ich finde dieses Leben ja auch nicht unspektakulär, nur um da keine Zweifel aufkommen zu lassen, aber es könnte von außen so aussehen. Aber es zeichnet sich auch durch eine Besonderheit aus. Nora Meyer ist eine große Leserin. Sie spiegelt ihr Leben sozusagen in ihren Lektüren. Wie funktioniert das im Roman und vor allem, wie beeinflusst das den Blick Noras auf ihre Umwelt?
Ich würde sagen, das Interessante ist der Prolog des Romans, der wirklich ganz, ganz großartig ist. Ja. Und da merkt man die Einflüsse einer ganz imposanten Figur. Und das ist die Oma Auguste. Die lebt in Bertingen am Land und hat seltsame Gewohnheiten. Sie singt sich sozusagen aus dem Tag. Jeden Abend stimmt sie ein Lied an, das möglichst morbide ist, das sozusagen von Mord und Totschlag, von Katastrophen handelt. Und diesen Singsang dieser Großmutter, den will das Kind eigentlich nicht hören, aber kann die Ohren nicht verschließen. Also es ergibt sich eine heimliche Faszination. Und das ist sozusagen die erste Zündstufe des Interesses an Literatur. Und diese Oma Auguste, die wird geschildert physiognomisch, die sieht aus wie ein verbeulter Würfel. Das ist so ein bisschen die Art, wie Petra Morsbach Menschen beschreiben kann. Man hat sofort ein Bild, es ist immer satirisch überhöht. Und diese in der Literatur gefangene Großmutter, die sich gar nicht zu helfen weiß und der andererseits wiederum die Literatur eine große Hilfe ist, die wird wirklich ein Vorbild für das Interesse an Literatur. Dann wird aus Nora Meyer, die sozusagen auch den gewöhnlichsten Namen trägt im ganzen Roman, eine begeisterte Leserin und zwar auf sehr interessante Art und Weise. Die Literatur ist ihr Lebensratgeber. Welche Krise auch immer sich im Leben ergibt, sie schlägt passende Werke auf, sie verliert sich in Tristan und Isolde von Gottfried von Straßburg, sie liest die Schwestern Brontë, sie liest Homer, sie liest Lukian und Kierkegaard und versucht ihr eigenes Leben zu spiegeln und versucht auch Lebensanleitungen sich aus der Literatur zu holen.
Ja, interessant ist, dass sie an einer Stelle sagt, sie müsste auch mal in die Trivialliteratur gucken, was da so drin steht und dann guckt sie bei Charles Dickens nach. Das ist natürlich auch so ein kleiner Morsbacher Scherz. Man muss ja immer wieder Genres erfinden, um Bücher zu kategorisieren. Petra Morsbach hat einen Opernroman geschrieben, einen Justizroman geschrieben. Ist Orion jetzt vielleicht, Sie haben es gesagt, sie wird Lehrerin, ein Lehrerinnenroman?
Ja, sie hat auch einen Dichterroman geschrieben, Cembalo-Spielerroman. Ja. Also es gibt quasi immer eine Personen- oder Berufsgruppe, wo dann eine Figur im Mittelpunkt steht. Ja, Lehrerinnenroman ist interessant, weil es gibt eine pädagogische Idee der Selbstverbesserung. Also diese Frau ist nicht einfach nur Lehrerin aus der Idee heraus, sie könnte etwas weitergeben, sondern sie ist im klassischen Sinn eigentlich eine gute Lehrerin, weil sie auch von den Schülern selbst was lernen möchte. Also das sind Wechselwirkungen und die schlagen sich auch nieder in ihren Erzählungen, weil auch die Schüler mitgeschildert werden in ihren Problemen, in ihren Auffälligkeiten, in ihrem Anmut. Das ist wiederum weiteres Studienmaterial. Und ich glaube, Lehrerinnenroman, also man müsste das fast metaphorisch auffassen, dass wirklich diese Schule des Lebens, um es jetzt mal pathetisch zu sagen, in dem Roman eine große Rolle spielt. Die Literatur ist Schule, die Schule ist Schule, die Erfahrungen sind Schule und in diesen Schulen kann man auch mal durchfallen und das geschieht auch immer wieder.
Ist dieser pädagogische Ansatz für Sie gelungen in diesem Buch in Orion?
Ja, ich finde es ganz enorm gelungen, weil er so vielfältig ist, weil er das spiegelt, was Schule selbst ist, also quasi die Institution, die wir kennen, die ist gespiegelt darin. Und eben auch, was ja Peter Morsbach in allen Romanen kann, ist, dass sie den Blick schärft. Hm. Also die Romane von Peter Morsbach sind Schule und die unendlich vielen Beschreibungen von Menschen im Physiognomischen, im Psychologischen, in allen Unwägbarkeiten, die sich in einem Menschen ansammeln können. Das ist unglaubliches Material. Und wenn man das Gefühl hat, der Roman plätschert gemächlich dahin, dann ist es so, wie wenn man sozusagen mit der Straßenbahn durch die Stadt fährt. Man hat unbewusst viele, viele Physiognomien, viele Menschen aufgenommen. Alles blitzt sozusagen auf dieser menschlichen und am Ende auch auf dieser humanen Ebene.
Ja, sie ist ja auch eine Meisterin der Milieuschilderungen, muss man sagen. Also jeder ihrer Romane ist auf seine Weise auch eine literarische Chronik der Epoche, so würde ich es sagen. Wie steht es darum in Orion?
Ja, es gibt ein Hauptmilieu, das Petra Morsbach immer interessiert hat. Das sind Männer auf verlorenen Posten. Und das macht einen Teil der Komik aus. Und das ist auch in diesem Roman so. Also diese Jämmerlichkeit des Mannsein-Müssens, das nimmt sie wieder ganz präzise aufs Korn. Und wir haben natürlich jetzt in dieser Lebensperiode von circa 6 Jahrzehnten, da werden schon verschiedene Epochen mitgespiegelt. Also am Ende geht es dann Richtung Covid, der Ukraine-Krieg bricht aus. Und was sie natürlich auch mitverhandelt, ist das Verhalten der Schüler in der Schule, dieses neue Selbstbewusstsein, das es gibt, die Selbstideen, die vollkommen übersteigert sein können. Also da, wo früher die disziplinierten Schüler brav in ihren Reihen saßen, das gibt es heute nicht mehr. Also das ist auf alle Fälle auch mitgespiegelt.
Noch eine abschließende Frage, die hat natürlich mit diesem pädagogischen Eros, der in diesem Buch herrscht, zu tun. Es gibt ein Zitat aus dem Buch, das heißt, es gibt einen Fortschritt und oft genug kommt der Impuls aus der Literatur. Teilen Sie diesen Optimismus auch im Hinblick auf das Buch?
Das ist, glaube ich, auch ein bisschen Pfeifen im Wald. Also die Hoffnung, dass Lesen noch hilft, ist nicht aufgegeben. Die Hoffnung, dass noch gelesen wird, ist vielleicht noch schwächer. Also das sieht man auch. Es gibt die Schüler im Roman, die entzündbar sind durch Literatur, aber es gibt viele, die sich dafür nicht mehr interessieren. Ich glaube, dass diese Hoffnung wirklich auf tönernen Füßen steht und dass natürlich dieses Konzept, dass Literatur im Leben helfen könnte, dass ich vollkommen teile, sonst würde ich das nicht machen, was ich mache, dass dieses Konzept auch im Wanken begriffen ist. Es gibt eine Wirklichkeit, die sich qualitativ anders anfühlt als heute. Die Wirklichkeit hat Recht und die Wirklichkeit zwingt uns in ein Korsett, das die Literatur mittlerweile vielleicht gar nicht mehr aufbrechen kann.
Versuchen wir trotzdem hoffnungsvoll zu bleiben. Mit dem Literaturkritiker Paul Jandl sprach ich über Orion, den neuen Roman von Petra Morsbach, die am 1. Juni 70 Jahre alt wird. Das Buch ist im Penguin Verlag erschienen, eine sehr gute Gelegenheit, diese tolle Schriftstellerin zu entdecken, finde ich. Paul Jandl, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
On the street, in the South London suburbs, where my first love kissed me goodbye. His lips were thin, and beer stained, and tear stained. Was a pain that made me cold and numb. I
After the oceans I cried, I made of steel, just floating now. But when I drive down this road, I reminisce.
Das Lesenswert-Magazin in SWR Kultur. Die große Abwesenheit, das Entgangene im Vergangenen, alternde Akademiker, die auf ihr Leben zurückblicken. Das sind die großen Lebensthemen des Schriftstellers Hans-Ulrich Treichel. Er hat sie in mittlerweile einem Dutzend Romanen und Erzählungen durchgespielt, auf eine durchaus unverwechselbare, heiter-melancholische Weise. Auch sein neuer Roman, Das Karussell, schickt einen Mann zurück in die 1980er Jahre und auf die Spuren einer folgenreichen Begegnung. Jörg Margenau stellt Das Karussell vor.
Wenn das Leben sich dem Alter zuneigt, ist es doch immer wieder erstaunlich, wie schnell es vorbeigegangen ist. Das gilt auch für Bernhard, einen ehemaligen Hochschullehrer für Wirtschafts- und Politikwissenschaft, bei dem vom Blutdruck bis zur Pension alles die richtige Höhe hat. Einzig die Scheidung von seiner Frau und das daraus resultierende Alleinsein schmerzen verhalten. Bernhard ist ein Mann der Mittellage, ein durchschnittlicher, nicht besonders ambitionierter, aber mit leisem Humor ausgerüsteter, typischer Treichelheld, der akut seinem 70. Geburtstag entgegenblickt.
Er hatte sich schon länger darauf gefreut, endlich einmal Zeit für sich zu haben und einmal all das tun zu können, wozu er bisher keine Zeit und keine Gelegenheit gehabt hatte. Doch was war das eigentlich? Wofür hatte er keine Zeit gehabt? Es wollte ihm nicht einfallen. Nicht zu Beginn des Ruhestands und in den Jahren danach auch nicht.
Doch dann ruft Italien, Salerno, eine Geschichte, die rund 40 Jahre zurückliegt und die in einer großen Rückblende die erste Hälfte des Romans ausmacht. Damals, Anfang der 1980er Jahre, unterrichtete Bernhard in Salerno Deutsch als Wirtschaftssprache. Dort lernte er nicht nur den Strandbadbetreiber Luciano und dessen Sohn Alfredo kennen, sondern auch die wunderschöne Arianna, die Bernhard den Kopf verdreht, als sie ihren Kopf durch Alfredos Zimmertür steckt und »Ciao, ragazzi« ruft. Bernhard spürt, dass ihr Anblick etwas mit ihm macht, auch wenn er noch nicht ahnt, was. Dort, im Strandbad, befindet sich auch das Karussell. Ein Kinderkarussell aus dem 19. Jahrhundert mit Pferdchen, Delfinen, Mond und Kutsche. Es liegt in Einzelteile verpackt in einer Lagerhalle und wartet darauf, irgendwann einmal repariert und wieder in Betrieb genommen zu werden. Vielleicht dann, wenn Arianna ihr Studium der Ingenieurswissenschaften beendet hat. In ihrer zupackenden Art, ihrer Bestimmtheit und Unverkrampftheit ist sie das ziemlich exakte Gegenteil von Bernhard. Doch Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich an und um Kräfteverhältnisse, Flieh- und Anziehungskräfte geht es in diesem Roman. Beide, die verheiratete Arianna ebenso wie das kaputte Karussell, sind uneingelöste Versprechen, liegengebliebene Möglichkeiten, Hoffnungen auf Glück und Bewegung und sei es auch nur im Kreis. Treichel erzählt liebevoll und mit leiser Melancholie von dem, was nicht geschieht, was aber als Nichtgeschehenes ein ganzes Leben prägt. Der lange, intensive Kuss, den Arianna Bernhard schenkt, ist mehr Abschied als Anfang, überdauert aber in der Erinnerung die folgenden 40 Jahre, in denen Bernhard nichts von Arianna hört und weiß.
Aber keinen Kontakt halten bedeutete ja nicht, nicht miteinander zu kommunizieren. Auch wer schweigt, teilt etwas mit. Mal leise und fast unhörbar, doch gegebenenfalls auch laut und deutlich. Manchmal lärmte es geradezu in seinem Kopf vor lauter Schweigen und Kontaktlosigkeit.
Hans-Ulrich Treichel vollbringt das Kunststück, ein ganzes Leben zu erzählen, indem er fast alles weglässt. Das 40 Jahre währende, zunehmend mühsame Hochschullehrer-Dasein bietet nicht viele Höhepunkte. Die kinderlose Ehe gipfelt in der Scheidung, nachdem Bernhards Frau ihn für einen geringfügig jüngeren, geringfügig sportlicheren, geringfügig besser verdienenden verlassen hat, der außerdem auch interessenstechnisch exotische Pflanzen, Skilanglauf, Querflöte etwas breiter aufgestellt ist als er selbst. Doch all das spielt keine Rolle mehr, da er sich angesichts des bevorstehenden 70. Geburtstages entschließt, endlich nach Salerno zu reisen, um zu sehen, was aus dem Karussell und was aus Ariana geworden ist. Tatsächlich scheint seit damals kein Tag vergangen zu sein, wenn die beiden wieder am Lungo Mare auf einer Bank nebeneinander sitzen und aufs Meer schauen, das zum Schweigen einlädt.
Die Zeit schien in ihm zu arbeiten. Dieser Sprung über die Jahrzehnte hinweg. Ein Sprung, der ja eigentlich gar nicht zu fassen war. Einen Moment lang schnurrten das Damals und das Jetzt zusammen, um einen Moment später wieder auseinanderzudriften.
Das Karussell, dessen Inbetriebnahme dank Arianas Ingenieurskunst unmittelbar bevorsteht, ist das Sinnbild dieser Bewegung auf der Stelle, einer Zeit, die vergeht, ohne voranzukommen. Es ist das Sinnbild dieses Lebens, des Lebens überhaupt, so wie Treichel es in seinen Büchern immer wieder zu fassen sucht.
Das Vergangene verging nicht, zumindest solange man lebte. Das Entgangene offenbar auch nicht.
Bedeutsam sind eben nicht die Karrieren und Katastrophen, beruflich oder privat, die guten Absichten und zurückgelegten Wege, sondern einzelne Augenblicke, die ihre Bedeutung aus sich selbst heraus haben. Mit »Das Karussell« erzählt Hans-Ulrich Treichel eine Liebesgeschichte, die so gut wie gar nicht stattgefunden hat, was aber an ihrer Bedeutung nichts ändert. Ganz im Gegenteil, gerade weil das Versprechen Versprechen bleibt, ist die Zuneigung so haltbar, die Liebe so rein. Das Uneingelöste hat größeres imaginäres Potenzial als der Vollzug. Das gilt im Übrigen auch für das Karussell, das dann, wenn es sich zu drehen beginnt, plötzlich an Attraktivität verliert. Wer ein Ziel erreicht hat, hat ein Ziel verloren. So ist es mehr als mitfühlend, dass Treichel am Ende dieses zärtlichen, leisen, humorvollen Romans alles offen lässt. Mag sein, dass die Zeit der Träume vorbei ist und da, wo das Karussell stand, sich schon bald ein Gebrauchtwagenhändler breitmacht. Aber auch das ist nur eine von vielen Möglichkeiten.
Sagt Jörg Margenau über Hans-Ulrich Treichels neuen Roman »Das Karussell«, erschienen im Surkamp Verlag. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe des Lesenswert-Magazins in SWR Kultur. Alle Beiträge dieser Sendung können Sie auf unserer Website swrkultur.de nachhören und nachlesen oder auch in ARD Sounds nachhören. Für die Technik der heutigen Sendung war Uwe Strack verantwortlich und noch ein Hörtipp. Am kommenden Dienstag, den 19. Mai, wird in London der International Booker Prize verliehen. Nominiert ist unter anderem die deutsch-iranische Schriftstellerin Shaida Bazyar mit ihrem Roman »Nachts ist es leise in Teheran«. Die Kollegen von der Kultur am Mittag werden am Dienstag vor der Preisverleihung mit Shaida Bazyar sprechen. Hier verabschiedet sich am Mikrofon Christoph Schröder. Machen Sie es gut.
I need a band, I need a band. Somewhere in the traffic on Bond Street, a middle-aged man is driving his van. He'll never show his mates he's a man's man. Working like a dog, a pile of bills to pay. The last lonely pint at the bar will be the highlight of his day. And every day's the same. Still he must appear happy at times, and life is not fair. Life can be hard. We'll be only crying again. After 6 years of marriage.
her Roger has left her alone in a land of the living. Anymore to hold her hand. Oh, oh, still she must be clear. Happy at times and life is not fair. Life can be hard, but we only get one. Whatever may come, find a little faith to hold on, my friend. There will be happy times again. Hold on, happier times are coming, all right? The sun exists behind the clouds, it's right there. Just hold on to happier times, all right, darling?